Und dazu begrüßt sie Thorsten Janczek. Einen Arbeitsplatz zu haben, das ist in diesen Zeiten wahrlich ein hohes Gut. Doch die Arbeitsverdichtung nimmt ständig zu. Die Bedingungen, unter denen heute gearbeitet wird, verbessern sich in aller Regel aber nicht. Nicht die Arbeit wird oft weniger, sondern die Menschen, die sie tun. Doch es könnte einen Ausweg geben. Durch die modernen Kommunikationstechnologien ist die Arbeitswelt einem rasanten Wandel ausgesetzt. Anstatt ins Büro zu gehen, könnte man theoretisch auch im Café sitzen, mit Laptop, Latte Macchiato und bester Laune. Statt Nieten in Nadelstreifen, hochmotiviert im Polohemd. Das zumindest behauptet der Buchautor Markus Albers, mit dem wir über die Zukunft der Arbeit sprechen wollen. Wie dann aber die schöne neue Arbeitswelt der digitalen Bohème dann wirklich aussieht im Vergleich zur Old Economy, das untersucht für uns im zweiten Teil dieser Sendung Marcel Heberlein. Sie hören Religion und Gesellschaft im Nordwestradio und Sie hören eine ganz normale Arbeitsumgebung. Das Büro nämlich der Kulturredaktion von Radio Bremen, ein Großraumbüro oder wie es hier genannt wird, eine Teamfläche. An die 20 Menschen arbeiten hier. Es wird gesprochen, besprochen, organisiert, Telefone und Handys klingeln, der Gemeinschaftsdrucker rührt. Eine ganz normale Arbeitsatmosphäre an einem ganz normalen Arbeitstag. Der Kontakt mit den Kollegen ist oft wichtig, wenn aktuelle Programme geplant oder realisiert werden. Aber konzentriert einen schwierigen Text lesen oder ein vertrauliches Gespräch zu führen, das ist hier nicht so ganz einfach. So oder ähnlich arbeiten Millionen von Menschen in Deutschland. Und immer mehr Arbeitnehmer, aber auch Arbeitssoziologen fragen sich, muss das so sein? Bieten nicht moderne Breitband-Internetanschlüsse die Möglichkeit, Büroverbände ganz und gar aufzulösen oder wenigstens in Teilen, weil man die lieben Kollegen via Skype-Konferenz etwa nur dann sehen oder hören muss, wenn man etwas mit ihnen zu besprechen hat? Wir wollen uns jetzt fragen, was die Betroffenen selbst wollen. Sabine Wieley hat sich bei Büroarbeitern umgehört, wie sie sich die Zukunft ihrer Arbeit vorstellen.
Ich glaube, es wird wahrscheinlich mehr in der Zukunft vom Computer aus noch gemacht werden als heute schon. Ich glaube, das ist eine gute Möglichkeit, gerade auch für Frauen, wenn man Familie hat, dass man mehr von zu Hause aus arbeiten kann. Ich finde es auch super, dass das mehr und mehr eingerichtet wird.
Also das finde ich ist eine schöne Idee. Ich glaube allerdings, dass die Zusammenarbeit gerade mit den Kollegen dadurch auch lebt, dass man sie häufiger trifft, spricht und persönlichen Kontakt hat.
Wenn man das vielleicht so 1-2 Tage in der Woche machen könnte, auch von zu Hause aus arbeiten, wäre das super. Aber ganz darauf verzichten, im Team dann zu arbeiten, könnte ich glaube ich nicht.
Ich würde lieber im kleinen Büro arbeiten. Weil ich da, wenn ich mich wirklich konzentrieren muss, einfach unabhängiger bin und so arbeiten kann, wie ich das gerne selbst möchte. Und das ist im Großraumbüro oft nicht der Fall.
Weil die Tendenz eben leider genau in die andere Richtung geht, immer mehr Leute zusammenzufärchen. Irgendwo sind wir dann mal bei der EU-Hühnerstallverordnung, jedes Huhn noch ein DIN-A4-Blatt und als Mitarbeiter denkt man manchmal, eigentlich ist es schon im eigenen Büro ähnlich.
Dieser ständige Geräuschpegel im Großraumbüro belastet. Man wird letztendlich irgendwann krank davon.
Ständige E-Mails, Telefonklingelei, zwischenquakende Kollegen.
Viel zu viel Hektik und Unruhe und ich möchte lieber so meine eigenen vier Wände haben.
Einzelnes Büro wäre schon gut.
Eher in einem Einzelbüro.
Quetscht nicht alle so zusammen und wenn jeder genügend Platz hat, dann hat er auch genügend Klarheit im Kopf.
Und für die Klarheit im Kopf werden wir jetzt einmal das Großraumbüro verlassen und in ein schönes, stilles Studio gehen. Und hier wartet schon der Politologe und Journalist Markus Albers. Er hat ein Buch geschrieben mit dem Titel »Morgen komme ich später rein«, ein Plädoyer für mehr Freiheit in der Festanstellung. Wir haben gelernt, schreiben Sie, Herr Albers, dass Fleiß in Stunden gemessen wird, Effizienz in Anwesenheit und Einsatzbereitschaft anhand der Menge an Privatleben, die wir bereit sind, unserem Job zu opfern. Was ist denn falsch an diesem Arbeitsmodell 9 to 5 plus X im Büro mit festgefügten Strukturen? Was ist daran falsch, Ihrer Meinung nach?
Es ist vor allem nicht besonders zeitgemäß und es ist auch nicht besonders intelligent und produktiv, so zu arbeiten. Wir hören ja immer, dass wir in der Wissensgesellschaft leben, in der Informationsgesellschaft, aber wir arbeiten noch ganz oft so, wie das in der Industriegesellschaft mal gelernt worden ist. Also wir schauen auf die Anwesenheitszeit, wir schauen darauf, wie lange ist jemand an seinem Schreibtisch und wir meinen, dass das eine Maßeinheit wäre für seine Arbeit, ist es aber eigentlich gar nicht und das ist altmodisch.
Woran liegt denn das, dass das keine Maßeinheit ist? Es war ja offenbar mal eine gängige Praxis und war mal auch eine gute Praxis gewesen.
Naja, wenn ich eine Maschine bediene und wirklich schauen kann, wie viele Einheiten kommen da hinten raus, dann kann ich natürlich messen, wie lange steht der Arbeiter an der Maschine. Bei Wissensarbeit ist das ja anders. Das sind oft kreative Prozesse, da muss man auch Ideen haben, Einfälle haben. Die kommen einem gar nicht unbedingt im Büro und auch gar nicht unbedingt am Schreibtisch. Also oft hat man die besten Ideen ja unter der Dusche oder bei einem Spaziergang.
Was verstehen Sie denn unter Wissensarbeit?
Wissensarbeit wird ja definiert als alle Arbeiten, die Mehrwert durch Ideen schaffen, sagt man so allgemein. So ein bisschen einfacher sage ich immer, das ist eigentlich heutzutage jeder, der mit einem Computer arbeitet, also der morgens einen Computer anstellt und größtenteils damit arbeitet.
Geht das bis in die ganz normalen Abwicklungen in einem Büroalltag hinein? Also ich denke jetzt mal nicht an diejenigen, die tatsächlich Ideen haben, kreativ sind, also irgendwelche Entwicklungsingenieure, Architekten oder sowas, sondern eben auch Büroangestellte, die eine Abrechnung machen.
Absolut, also dieser ganz normale Sachbearbeiter, wie man ihn früher kannte, der so Akten abgearbeitet hat, das gibt's immer weniger. Also Arbeit wird heutzutage ja immer mehr eine Teamarbeit, auch eine flüssigere Arbeit. Ich glaube, das kennt jeder. Also dieses ganz automatische Abstempeln von Vorgängen, das ist, glaube ich, altmodisch. Und insofern werden immer mehr Menschen Wissensarbeiter. Man sagt, es sind etwa 50% aller Jobs in Deutschland und die Zahl steigt.
Welche Rolle spielen denn für diese Arbeiten die neuen Technologien? Ich meine, vor 20 Jahren hatte man ein Faxgerät, vielleicht ist es überhaupt schon 20 Jahre her. Dann kam der Computer dazu. Irgendwann konnte man einen Anrufbeantworter von Ferne abhören mit so Piepsgeräten, an die ich mich auch noch gut erinnere, die ich immer mitgeführt habe, wenn ich auf einer Dienstreise war, um zu sehen, was ist da jetzt eigentlich passiert im Büro. Es kamen dann die mobilen Telefone. Heute gibt es Laptops, Smartphones, so heißen multimediale Bedienungsgeräte. Man kann die gar nicht mehr Telefone nennen eigentlich. Welche Rolle spielt diese Entwicklung?
Das Spannendste eigentlich daran, was diese neue Technik für die Arbeit verändert, ist, dass es die Arbeit mobiler macht und auch flexibler macht. Das heißt, dank dieser neuen Technik, und das geht eigentlich erst so seit 2-3 Jahren wirklich gut aus Sicht von Unternehmen, dank dieser Technik muss ich nicht mehr jeden Tag ins Büro gehen, muss ich nicht mehr am Schreibtisch sitzen, um meine Arbeit zu machen, sondern ich habe von überall aus Zugriff auf diese Daten, sei es über meinen Laptop, sei es vielleicht sogar über mein Handy, das können die inzwischen ja auch. Das geht noch gar nicht so lange, aber seit etwas mehr als 2 Jahren sehen wir, dass Unternehmen das auch sehr spannend finden und es gibt viele Vorteile für die Unternehmen dabei.
Sind das nur die modernen Unternehmen, die jetzt am neuen Markt sind und was weiß ich, mit IT-Produkten, mit Informationstechnologie also arbeiten, oder betrifft das auch sozusagen die Old Economy, also Stahlwerke, Autofabriken und dergleichen?
Es gibt natürlich Bereiche, in denen das nicht so gut funktioniert, klar. Also wenn ich am Band stehe und ein Auto zusammenschraube, dann spielt das nicht so eine große Rolle. Und ja, die Unternehmen aus dieser New Economy, also IT-Unternehmen, waren sicherlich die ersten, die das eingesetzt haben, die das praktiziert haben. Es geht aber, und das sieht man auch ganz deutlich, inzwischen zunehmend auch in viele andere Bereiche. Also ich habe für mein Buch ja mit vielen Firmen gesprochen und ich habe extra darauf geachtet, dass ich jetzt nicht nur so IT-Firmen frage, weil ich finde, da überrascht einen das ja nicht so sehr, wenn die mit ihrem Laptop dann mal irgendwo vom Café aus arbeiten. Ich habe aber auch mit BMW gesprochen oder mit einer Firma namens Freudenberg, die machen so Dichtungsstoffe, also klassische Old Economy Firmen. Stryker ist ein Medizintechnikhersteller und mindestens mal in der Verwaltung all dieser Firmen gilt diese neue und mobile, flexible Arbeitswelt.
Was heißt denn das, eine neue mobile Arbeitswelt? Sie haben gesagt, im Café arbeiten, das kann man sich ja kaum richtig vorstellen. Also in meinem Beruf als Journalist könnte das möglich sein, aber faktisch verbringe ich die Zeit eigentlich an meinem Schreibtisch in einem Großraumbüro in Bremen.
Ja, leider sieht natürlich die Arbeit heutzutage in den meisten deutschen Unternehmen noch so aus, wie Sie es gerade gesagt haben. Also man fährt morgens zur Arbeit im Stau, man sitzt den ganzen Tag an seinem Schreibtisch. Der Chef achtet auch darauf, dass man nicht so eine lange Mittagspause macht. Die Kollegen lenken einen vielleicht ab. Abends fährt man wieder nach Hause und fragt sich vielleicht auch manchmal, ob man nicht konzentrierter hätte arbeiten können und auch produktiver hätte arbeiten können, wenn man es so ein bisschen mehr nach seinen eigenen Regeln gemacht hätte. Also dann, wenn man sich wirklich produktiv fühlt. Und vielleicht, dass man zwischendurch auch mal Sachen einschieben kann, die einem auch privat mal wichtig sind. Also zum Beispiel zwischendurch mal zum Sport gehen oder einkaufen gehen. Das geht in den meisten Büros ja heutzutage nicht. Aber die Firmen, die das so praktizieren, es gibt einige, es gibt auch immer mehr, die merken, dass das die Menschen, die Mitarbeiter produktiver macht, zufriedener, aber auch kreativer.
Wir haben ja eben schon einen akustischen Eindruck davon bekommen, von meiner Arbeitswelt in meinem Büro. Man merkt, mit der Konzentration auf einen schwierigen Text ist es da nicht gemacht. Tatsächlich habe ich Ihr Buch auch meistens abends zu Hause gelesen, die Füße hoch, die neue Platte von Sonic Youth im CD-Player. Ich habe mich trotzdem bestens konzentrieren können. Ist es denn eine Frage der Arbeitswelt oder der Zukunft der Arbeitswelt, dass man die Orte sich selber suchen soll, an denen man am besten und produktivsten arbeiten kann?
Die Zukunft der Arbeitswelt ermöglicht zumindest, dass man das kann. Dass man das soll, ist, glaube ich, jedem klar, der mal kurz so ein bisschen drüber nachdenkt, wie stark man im Büro dann doch abgelenkt wird und wie schlecht man manchmal im Büro arbeiten kann. Das ist ja das Paradoxe. Wir gehen jeden Tag ins Büro, um zu arbeiten, aber es ist oft der schlechteste Ort, um zu arbeiten. Da gibt es dann so Studien, die sagen, man kann sich im Schnitt nur 11 Minuten auf eine Aufgabe konzentrieren im Büro, bevor die nächste E-Mail kommt, der nächste Kollege, der Chef kommt wieder rein, irgendwer will was. Und das ist zu kurz. Das wird auch immer kürzer. Natürlich, aufgrund dieser ganzen neuen Technologien, da kommen wieder die ganzen E-Mails, die man auch viel zu oft abruft und so weiter. Also man kann sich im Büro oft nicht sehr gut konzentrieren. Und für Arbeiten, bei denen ich meine Ruhe haben will, macht es viel mehr Sinn zu sagen, das mache ich mal einen Tag lang von zu Hause oder aus dem Café.
So wie Sie das erzählen, frage ich mich allerdings, warum machen die Firmen nicht flächendeckend sowieso jetzt schon? Also sagen Leute, bleibt zu Hause, macht es, wo ihr wollt, im Zweifelsfall mit den Füßen im Sand, am Strand irgendwo. Hauptsache, die Arbeit wird erledigt, weil es gibt ja diesen berühmten Satz, den Sie zitieren, Arbeit ist die Sache, die man tut und nicht der Ort, an den man hingeht.
Ja, das ist ja ein Satz, der von der amerikanischen Firma Best Buy geprägt worden ist. Ist eigentlich ein sehr schönes Beispiel für diese neue Art zu arbeiten. Best Buy ist ein ganz großes Unternehmen in den USA. Es ist ein bisschen vielleicht wie Mediamarkt in Deutschland, also eine Elektronikmarktkette. Und in deren Zentrale arbeiten 4000 Menschen und die waren vor 3-4 Jahren wirklich bei Umfragen alle ganz, ganz unzufrieden. Die haben halt, mussten morgens sehr früh reinkommen. Die Chefs haben immer darauf geachtet, wie lange es Pausen gibt. Die fühlten sich immer kontrolliert und eigentlich nicht wie Erwachsene behandelt. Und dann hat Best Buy einen ganz radikalen Schnitt gemacht und hat gesagt, wir erlauben jetzt allen Mitarbeitern, und zwar wirklich allen Mitarbeitern, zu arbeiten, wann und wo sie wollen. Hauptsache, die Arbeit wird gemacht. Und das hat zu wirklich ganz spektakulären Ergebnissen geführt. Also die Produktivität ist hochgegangen, die Kündigungsraten sind runtergegangen. Die Mitarbeiter arbeiten jetzt plötzlich gerne bei Best Buy. Und man muss sich das wirklich so vorstellen, dass die Chefs sagen, geht tagsüber ins Kino, macht was mit euren Kindern, kommt erst heute Nachmittag rein, wenn ihr ausschlafen wollt. Macht, was ihr wollt, Hauptsache die Arbeit wird gemacht. Und erstaunlicherweise geht das sehr gut.
Es könnte allerdings auch Nachteile haben, also aus der Arbeitnehmerperspektive könnte ich mir vorstellen, wenn ich tagsüber ins Kino gehe oder mich um die Kinder kümmere, dann kann das zur Folge haben, dass es überhaupt keine Freizeit mehr gibt, weil ich mich dann nachts hinsetze, meine E-Mails abrufe und noch schnell einen Projektantrag schreibe oder sonst irgendetwas, einen Brief schreibe, für den ich mich auch vielleicht mal länger konzentrieren muss oder eine Moderation ausarbeite, ein Buch lese. Das funktioniert dann sozusagen in der Auflösung dessen, was Arbeit und Freizeit ist.
Die große Gefahr ist natürlich, dass man bei dieser Art zu arbeiten immer arbeitet, dass man keinen Feierabend macht, dass der Chef einen dann vielleicht auch am Wochenende noch anruft oder man denkt eben nachts, man müsste auf dem BlackBerry im Restaurant noch seine E-Mails checken. Das ist eine Gefahr. Auf der anderen Seite haben mir alle Mitarbeiter und alle Angestellten, die so arbeiten, beschrieben, dass die Vorteile, diese Nachteile doch komplett überwiegen. Also wenn ich wirklich selbst entscheiden kann, heute muss ich zum Arzt mit meinem Kind und ich muss mir nicht einen Tag Urlaub dafür nehmen. Oder ich stelle einfach mal eine Waschmaschine an. Das sind so kleine Sachen. Ich lasse den Handwerker rein, von dem ich weiß, dass der irgendwann heute Nachmittag kommt, aber ich weiß nicht genau wann. Das bringt den Menschen ganz, ganz großes Maß an persönlicher Freiheit und auch an so einer Emanzipation von diesem Zwang, von diesem Schreibtischzwang. Und da nehmen die Menschen, mit denen ich gesprochen habe, jedenfalls gerne in Kauf, dass sie dann halt abends oder am Wochenende noch mal eine halbe Stunde E-Mails beantworten. Das andere ist, wenn ich das noch sagen darf, dass natürlich, wenn ich die Ablenkung im Büroalltag nicht mehr habe, dann bin ich auch schneller. Ich bin
produktiver. Ablenkung im Büroalltag?
Ja, also worüber wir vorhin kurz sprachen, also im Büro kann ich mich ja oft relativ schlecht auf meine Arbeit konzentrieren, weil immer das Telefon klingelt, Kollegen was wollen, wieder ein Meeting ist, das vielleicht gar nicht so wichtig ist. Und wenn ich das alles stärker steuern kann und sagen kann, jetzt arbeite ich einen Tag konzentriert von zu Hause aus, dann gibt es auch so Messungen, schaffe ich die Arbeit von 8 Stunden, auch in 5 Stunden. Und die gewonnene Zeit, die kann ich natürlich auch dann privat nutzen und sollte man auch.
Sind dann die Kosten Vereinzelung oder auch vielleicht die schlechter gewordenen Karriereaussichten, weil die Leute denken, na, der ist eh nicht präsent, was will der überhaupt hier, wenn er nur noch 2 Tage reinkommt oder gerade mal 3 Stunden am Tag?
Ja, es gibt so Studien aus den USA, wo das alles schon ein bisschen weiter ist, da ist das auch schon mehr untersucht worden, dass wenn ich diese Telearbeit, wie man es dann ja vielleicht auch nennen kann oder früher genannt hat, wenn ich das nicht mehr als 3 Tage pro Woche mache, dann hat es keine negativen Folgen für die Karriere. Das heißt, ich kann 3 Tage pro Woche unterwegs arbeiten, von zu Hause, wo auch immer. Und es wird wahrscheinlich meiner Karriere, würde ich sagen, sogar zuträglich sein, weil ich bessere Leistungen abliefern kann und weil der Chef auch sieht, dass ich natürlich moderne Ideen entdecke, ja, moderne Arbeitsweisen in die Firma reinbringe.
Nun sind die Nachteile ja oft auch nicht nur auf der Arbeitnehmerseite gesehen von solchen flexibel oder immer flüssiger werdenden Arbeitswelten, sondern eben auch von der Unternehmensseite. Man sagt dann ja, man kann die Mitarbeiter, wenn sie eh nicht da sind, auch viel schlechter führen. Es gibt kaum noch Teams, die sich herausbilden. Also auch da ist die Vereinzelung aus der Sicht der Arbeitnehmer ja vielleicht ein Problem.
Also was die Vereinzelung angeht, um das vielleicht zuerst zu sagen, es wäre natürlich eine große Gefahr, wenn ich dann nur noch zu Hause sitze. So hat man sich ja Telearbeit in den 80er Jahren mal vorgestellt. Jeder sitzt so zu Hause mit seinem Computer. Da ist man aber eigentlich längst von diesem Gedanken. Also die Menschen gehen schon noch ins Büro, aber nicht mehr jeden Tag 9-to-5, sondern das Büro hat seine Rolle. Es wird eher ein Kommunikationsort, ein Treffpunkt, ein Ort, wo ich mit anderen Menschen mich austausche und kreativ bin und Ideen habe. Und wenn ich das dann aber gemacht habe und es dauert vielleicht nur 2-3 Stunden am Tag, die wichtigen Meetings zu machen, die wichtigen Projekte festzuklopfen, dann kann ich auch wieder gehen. Das heißt, ich gehe noch ins Büro, ich sehe meine Kollegen auch noch. Das ist das eine. Der befürchtete Nachteil für Arbeitgeber, dass die Chefs denken, ich sehe meine Schäfchen ja gar nicht mehr, wie soll ich denn kontrollieren, ob die eigentlich arbeiten und wie soll ich denn führen, ist natürlich im Moment noch das größte Hindernis dieser neuen Art zu arbeiten. Also die Firmen, die das praktizieren, die haben erkannt, dass das sehr gut geht. Aber es gibt natürlich viele Chefs, die können sich das überhaupt nicht vorstellen. Und das merke ich auch in den Gesprächen über das Buch. Ich sage dann eigentlich immer als Beispiel, dass große internationale Konzerne sowieso schon so arbeiten müssen. Also die Globalisierung ist ja nicht so ein abstrakter Begriff in der Arbeitswelt mehr, sondern für viele ist das ganz real, dass man dann plötzlich nachts noch mit den USA telefonieren muss oder morgens ist schon wieder die E-Mail aus Asien gekommen. Und man arbeitet in virtuellen Teams, die über den ganzen Globus verteilt sind. Und da muss der Chef dann sowieso es schaffen, diese Menschen zu führen, ohne dass die immer jeden Tag im selben Raum sitzen. Das ist altmodisch, so ist Arbeit nicht mehr.
Sie haben eben das Büro der Zukunft als eines beschrieben, in dem Kommunikation stattfindet, das dafür eigentlich auch eingerichtet ist. Heißt das, dass die Mitarbeiter nicht mehr unbedingt feste Arbeitsplätze haben, wie ich jetzt zum Beispiel noch einen Schreibtisch habe? Ich arbeite im modernsten Funkhaus Europas derzeit, technisch wenigstens am modernsten. Dort gibt es schon solche Arbeitsplätze, die elektronisch funktionieren. Das heißt, ich logge mich mit meinem Passwort ein und habe dann meinen Schreibtisch, egal an welchem Ort ich in diesem Funkhaus mich einlogge, zur Verfügung. Zugleich merke ich aber, dass die Arbeitnehmer oder meine Kollegen, die überhaupt keinen festen Arbeitsplatz mehr haben, sehr darüber empört sind, dass sie das nicht mehr haben, also wo sie ihre Kaffeetasse hinstellen können, weil sie dann immer einen Rollcontainer hinter sich herschieben, der eh viel zu klein ist. Ist das aber die Zukunft? Also die sind sehr ärgerlich darüber.
Es gibt verschiedene Modelle, aber sagen wir mal, dieses Desk-Sharing, wie das ja dann so auf Neudeutsch heißt, ist eines, das schon immer mehr Verbreitung findet, zumindest wenn ich als Unternehmen diese flexible und mobile Arbeit will. Denn die Idee ist ja, dass wenn nicht jeder Mitarbeiter jeden Tag 9-to-5 im Büro ist, dann brauche ich auch weniger Arbeitsplätze. Dann kann ich auch Immobilienfläche einsparen und das ist natürlich für die Unternehmen sehr, sehr interessant. Man sieht, dass die Unternehmen zwischen 20% und 50% Immobilienfläche sparen können durch solche Arbeitsweisen. Und das sollte jedes Unternehmen auch gerade in der Krise natürlich interessieren. Das hat auf der anderen Seite natürlich zur Folge, dass der einzelne Arbeitnehmer nicht mehr seinen festen Arbeitsplatz haben kann, wenn ich so arbeite. Es ist sicherlich die Frage, wie schlimm ich das dann finden muss, wenn ich nicht mehr mein Familienfoto dahinstellen kann und meine Kaffeetasse hinstellen kann. Weil auf der anderen Seite gewinne ich ja ein enormes Maß an persönlicher Freiheit. Und
wenn ich nicht jeden Tag hingehe.
Wenn ich nicht jeden Tag immer nur den größten Teil meiner wachen Zeit im Büro verbringen muss, was ja im Moment noch bei den meisten Menschen so ist. Also wir machen nichts so lange in unserem Leben, Lebenszeitrechnung, wie im Büro sitzen, außer schlafen.
Empfinden Sie es als Zumutung, wenn ein Arbeitgeber von seinen Schäfchen, also wenn er einen Zaun drumherum baut, hat er ja Menschen zu Schafen gemacht. Das ist ein Satz, den Sie auch in Ihrem Buch zitieren. Wenn der verlangt, dass Sie bei Desk-Sharing auch dann von 9-to-5 im Büro sind, von also einen normalen Arbeitstag von 8 Stunden dort pflegen müssen?
Das wäre zumindest eine etwas unsinnige Vermischung zweier an sich sinnvoller Konzepte. Also Desk-Sharing macht dann Sinn, wenn ich eben sage, es müssen nicht mehr alle und es sollen auch nicht mehr alle jeden Tag im Büro sein. Dann habe ich eben statt 100 Arbeitsplätzen nur noch 80 Arbeitsplätze. Das setzt voraus, dass 20 Mitarbeiter eben auch nicht im Büro sind und also unterwegs arbeiten oder von zu Hause. Dann macht Sinn.
Markus Albers, lassen Sie uns mal einen Schritt zurücktreten. Wir haben jetzt eben schon gemerkt, es gibt neue Formen der Arbeit. Unternehmen probieren die auch aus, machen damit sehr gute Erfahrungen, weil sie die Arbeitssouveränität an ihre Mitarbeiter zurückgeben. Das bedeutet auf der anderen Seite, dass die das auch annehmen wollen und können. Hat das auch mit einer Veränderung in den Lebensstilen zu tun? Also Stichwort ist Individualisierung in der Moderne. Wir haben bis jetzt nur die technische Seite, also mit den technischen Möglichkeiten in den Blick genommen, aber es hat ja auch eine Veränderung im Lebensstil gegeben. Also es gibt so Phänomene wie Nomadentum, digitales Nomadentum oder digitale Bohème. Wir nennen es Arbeiten, ist so ein Buch, das Furore gemacht hat, wo Leute in ganz lockeren Zusammenhängen leben und arbeiten, immer projektbezogen und auch gar nicht auf die Festanstellung aus sind zum Beispiel.
Das Ganze ist schon auch eine Generationenfrage und wir beobachten da tatsächlich einen Wertewandel. Also während vielleicht für die etwas ältere Generation die Büroarbeit auch so eine gewisse Stabilität im Tagesablauf ja liefert, eine gewisse Regelmäßigkeit. Ich weiß, wann ich morgens wo zu sein habe. Ich weiß ungefähr, was ich zu tun habe. Ich weiß, wann ich Feierabend habe. Das sind alles Werte, die für die jüngeren Arbeitnehmer immer unattraktiver werden. Also man spricht da ja schon von den Generationen Y und Z, die dann auch sehr viel befragt werden von Meinungsforschern. Und wenn man diese, das sind dann so 18- bis 28-Jährige, fragt, was die eigentlich von einem guten Job erwarten und auch von einem guten Arbeitgeber erwarten, dann sind es gerade eigentlich nicht diese klassischen Incentives, mit denen man früher hochqualifizierte Mitarbeiter locken konnte, also das Eckbüro oder der Dienstwagen oder das große Bonuspaket, sondern die jungen Arbeitnehmer, die fragen eher nach eben Flexibilität, nach Work-Life-Balance. Die sehen nicht mehr so richtig ein, dass sie ihre Freunde und vielleicht auch die Familie, ihre Hobbys alles komplett opfern sollen dafür, dass sie den ganzen Tag an einem Schreibtisch sitzen. Das hat unter anderem den Grund, dass die natürlich diese neuen Technologien schon kennen und aus ihrem Privatleben einfach auch anwenden. Also die kennen Dinge wie MySpace und Wikipedia, die kennen Skype und die wissen, ich kann zum Beispiel eine Videokonferenz machen mit dem Computer aus dem Café und dann sieht man sich auch. Und die wissen auch, Stichwort Wikipedia, man kann wirklich hochqualitative Produkte gemeinsam erstellen, ohne dass man im selben Raum sitzt. Das wissen die alles und das erwarten die auch von einem Job.
Und diese Jobs sind dann aber so, dass sie ihnen das nicht ermöglicht. Aber die Arbeitgeber haben ja schon darauf reagiert. Also es gibt jetzt irgendwie den Kicker-Automaten im Foyer. Es gibt die Kuschel-Lounge, wo man sich mal zurückziehen kann. Bei uns sitzt da niemand bis jetzt, weil die auch so unbequem ist, dass da niemand hingehen muss. Die Teeküchen werden attraktiver gestaltet. Es gibt mal eine Espressomaschine oder wenigstens bei uns zumindest einen Wasseraufbereitungsautomaten. All das soll ja irgendwie eine Atmosphäre erzeugen, in der das Arbeiten dann doch vielleicht angenehmer ist. Reicht diesen jungen, flexiblen, Work-Balance-orientierten Arbeitnehmern diese Mechanismen aus?
Das ist, glaube ich, oft der Irrtum, dem Arbeitgeber aufsitzen. Das sind ja diese ganzen Erfindungen, die so ein bisschen aus der New Economy übrig geblieben sind, wo man gesagt hat, man ist so eine wahnsinnig moderne Firma, da muss ein Kickerautomat stehen und da steht dann eben die tolle Espressomaschine und jeden Tag gibt es Süßigkeiten umsonst, all diese kleinen Nettigkeiten. Ich glaube, dass all das nur deshalb vom Arbeitgeber gemacht wird, um den Arbeitnehmer noch länger im Büro zu halten. Es macht ja auch Sinn. Und so hat man das ja auch in der New Economy gesehen. Die haben dann ihre 18, 20 Stunden Schichten gemacht, unterm Schreibtisch geschlafen. Aber dafür gab es dann halt Obst umsonst. Ich denke, das kann es nicht sein als Lösung. Und gerade aus Arbeitnehmersicht sollte man sich dann da auch nicht blenden lassen von diesen scheinbaren Geschenken. Also das größte Geschenk, glaube ich, das ein Arbeitgeber einem Arbeitnehmer machen kann, ist zu sagen, mach deine Arbeit und dann darfst du auch gehen.
Freiheit?
Freiheit, ja. Also es ist heutzutage nicht mehr nötig, das als kompletten Gegensatz zu sehen, Arbeit oder Freiheit. Ich glaube, man kann sich heutzutage gute und wirklich hochqualifizierte Jobs suchen und trotzdem ein hohes Maß an persönlicher Freiheit sich bewahren.
Wenn man diese Freiheit dann nutzt, muss man aber sozusagen vernetzt sein mit der Welt, also das heißt in dem Falle mit dem Internet. Für mich ist es mittlerweile eine Angewohnheit geworden, überall dort, wo ich hinkomme, weiß ich schon, wo die nächsten Internetcafés sind oder einen Laptop dabei zu haben, ein Mobiltelefon dabei zu haben. Muss man dann auch sozusagen immer die neuen Entwicklungsschritte auf der Hard- und der Software-Ebene mitgehen, um diese Mobilität sich erhalten zu können? Mit anderen Worten, werden wir Technik-Junkies dadurch?
Ich glaube nicht, sondern im Gegenteil wird all diese Technik ja immer einfacher und immer leichter und wird eigentlich zunehmend so wie das, was früher das Telefon und der Fernseher war. Also es ist jetzt schon sehr leicht zu bedienen. Man ist eigentlich schon überall online, wenn man möchte. Die Handys können E-Mails verschicken. Das machen inzwischen sogar meine Eltern und das wird auch im Arbeitsalltag so gesehen. Also auch ältere Arbeitnehmer können sehr wohl die Vorteile dieser Technik für sich nutzen. Natürlich kann man dann immer noch einen Schritt weiter gehen und sagen, ich will jetzt immer das Neueste, Spannendste an Technik auch besitzen. Da muss man dann vielleicht sogar eher aufpassen, dass einen das dann nicht so sehr beschäftigt, dass die ganze Zeit, die man gewonnen hat, dadurch wieder aufgefressen wird.
Von der neuen, schönen, virtuellen, freien Arbeitswelt in einem ganz realen Studio war dies Markus Albers. Sein Buch »Morgen komme ich später rein« für mehr Freiheit in der Festanstellung ist gerade im Campus Verlag erschienen. 240 Seiten kosten 18,90 Euro. Sie hören Religion und Gesellschaft im Nordwestradio.
There's an evening haze settling over town, starlight by the edge of the creek. The buying power of the proletariat's gone down, money's getting shallow and weak. Well, the place I love best is a sweet memory, it's a new path that we trod. They say low wages are reality if we want to compete abroad. My cruel weapons have been put on the shelf. Come sit down on my knees. You are dearer to me than myself, as you yourself can see. While I'm listening to the steel rails hum, got both eyes tight shut. Just sitting here trying to keep the hunger from creeping its way into my gut. Meet me at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working band blues. Well, I'm sailing on back, ready for the long haul.
tossed by the winds and the seas. I'll drag them all down to hell and I'll stand them at the wall. I'll sell them to their enemies. I'm a trying to feed my soul with thought. Gonna sleep off the rest of the day. Sometimes no one wants what you've got. Sometimes you can't give it away. Now the place is ringed with countless fools. Some of them may be deaf or dumb. No man, no woman knows the hour that sorrow will come. In the dark I hear the night birds call. I can feel a lover's breath. Sleep in the kitchen with my feet in the hall. Sleep is like a temporary death. Meet me at the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working bands. My barn and they stole my horse. I can't save or die. I got to be careful. I don't want to be forced into a life of continued crime. I can see for myself that the sun is sinking. How I wish you were here to see. Tell me now, am I wrong in thinking that you have forgotten me? And they hurry and they fuss and they fret. They waste your nights and days. Them I won't forget, but you I'll remember always. Old memories of you to me have clung. You've wounded me with your words. Gonna have to straighten out your tongue. It's all true, everything you've heard. At the bottom, don't lag behind. Bring me my boots and shoes. You can hang back or fight your best on the front line. Sing a little bit of these working bad blues.
Etwas Besseres als die Festanstellung finden wir allemal. Dieser bei den Bremer Stadtmusikanten entlehnte Slogan ist zur Leitidee des neuen Arbeitens in der sogenannten digitalen Bohème geworden. Und ein bisschen hört sich das so an, als gelte es nicht nur aus der prekären Situation auf dem Arbeitsmarkt eine Tugend, sondern gleich auch eine Ideologie zu machen. Flexibel, jung, dynamisch und kreativ, so beschreiben sie sich, immer online und leistungsbereit. Wir nennen es Arbeit, so der Titel ihres Manifests. In der Zeitschrift konkret heißt es dazu, dass diese Weise, seine Arbeit zu organisieren, neoliberalistischen Arbeitsverhältnissen Tür und Tor öffnen könnte. Denn, so wörtlich, die Auftraggeber und Unternehmen freuen sich am meisten über Mitarbeiter, die rund um die Uhr zur Selbstausbeutung bereitstehen. Ob das wirklich so ist, das hat Marcel Heberlein für uns herausgefunden.
Montagmorgen in Berlin-Mitte. Autoschlangen im Berufsverkehr. Menschen hasten in die U-Bahn. Eine alte Straßenbahn scheppert vorbei. Berlin hetzt zur Arbeit. Sebastian Soth ist nicht in Eile. Er verlangsamt seine Schritte, nimmt noch einmal einen langen Zug an seiner Zigarette, von der kaum mehr bleibt als ein schwarzer Stummel, schnippt die Überreste auf den Gehweg und betritt sein Büro. Ein Büro der etwas anderen Art.
Ja, wir sind jetzt im Oberholz am Rosenthaler Platz, mitten in Berlin, an einem Ort, wo ganz viele Menschen sind, die was Ähnliches machen wie ich, nämlich mit Laptop arbeiten, egal wo, egal an welchem Ort. Gegründet von Ansgar Oberholz, der gegenüber eine Werbeagentur hatte, irgendwann keine Lust mehr darauf hatte, jeden Tag da in diese Werbeagentur zu gehen, die leerstehenden Räume hier gesehen hat und gesagt hat, Mensch, ich will eigentlich so einen Ort haben, an dem Leute hinkommen können, sich wohlfühlen können. Nicht wie in einem Großraumbüro, nicht wie in einem klassischen Café, wo man dann irgendwie schief angeguckt wird, wenn man den Laptop aufklappt. Und so hat er das erste Berliner WLAN-Café eingerichtet, was wirklich darauf ausgerichtet war, Leute mit Laptops einzuladen, zu sagen, kommt her, arbeitet hier. Gibt ein paar Nachahmer mittlerweile, aber das Oberholz ist eigentlich immer noch der bekannteste und berühmteste Ort zum digitalen Arbeiten unterwegs.
Überall im Café Oberholz sitzen sie, die digitalen Arbeiter, von denen Sebastian spricht. Eigentlich haben sie nicht viel gemeinsam, sagt er mit einem Schmunzeln, außer, dass sie zwischen 20 und 40 Jahre alt sind und irgendwas mit tragbaren Computern machen. Nun ja, nicht irgendwelchen Computern. Die meisten hier haben sich hinter einem weißen oder silbernen Exemplar der Firma Apple verschanzt, der seit jeher das Label anhaftet, besonders trendy und avantgardistisch zu sein. Das Café Oberholz passt dazu. Große Fenster lassen viel Licht in die offene, moderne Architektur. Auf zwei Ebenen sitzen Menschen an szenigen Holztischen, starren auf ihre Bildschirme und rühren in ihren Cafés. Als Avantgarde, als Vorreiter der Arbeit von morgen, sieht sich irgendwie auch Sebastian. Frei, selbstbestimmt, zeitlich und örtlich ungebunden. Das ist die Arbeit der Zukunft, sagt er. Um sich seinen Lebensunterhalt zu verdienen, macht Sebastian allerlei Sachen, die höchstens lose miteinander zusammenhängen. Workshops organisiert er zu Themen wie Politik und Internet, berät Bekannte und Kunden bei neuen Geschäftsideen, schreibt Artikel und hält Vorträge über die Zukunft des Arbeitslebens. Damit die Reihe seiner Beschäftigungen nicht abreißt, baut Sebastian auf ein verzweigtes, informelles Netzwerk an Menschen aus allen möglichen Branchen, mit denen er sich regelmäßig austauscht. Das Telefonbuch in seinem Handy ist für ihn die beste Jobversicherung.
Meinen Eltern muss ich das schon ab und an mal noch erklären, warum das eigentlich Arbeiten ist, was ich hier mache. Es ist einfach eine komplett andere Art und Weise. Es ist wesentlich selbstbestimmter. Meistens starte ich meinen Tag im Homeoffice. Das heißt, sitze ein, zwei Stunden konzentriert am Rechner, am Schreibtisch, in der Sonne, mache die Dinge, die ich machen will, ohne dabei gestört zu werden, ohne einen Rauschen um mich herum zu haben und fahre dann ins Oberholz oder an einen ähnlichen Ort, klappe meinen Laptop auf, stelle mir einen Kaffee, stelle mir was zu essen, habe die Rundumversorgung sozusagen. Und da mache ich dann eigentlich alle Sachen, die man eben an einem Rechner machen kann. Also ich gucke im Netz irgendwelche Dinge nach, ich benutze Google Docs, Skype und ähnliche Geschichten, um mit Leuten zu kommunizieren, mit denen ich an Projekten arbeite, die eben nicht am selben Ort sitzen. Ja, schreibe selber Texte, mache Projektpläne, denke mir Dinge aus. Das heißt, eigentlich nutze ich den Ort vor allen Dingen, um in einer kommunikativen Umgebung zu arbeiten.
Wenn man Sebastian das erste Mal sieht, mit seiner Brille, seinem Ziegenbart, dem deutlichen Bauchansatz, dann wirkt er wie das fleischgewordene Klischee eines Computerfreaks. Einer, der gerne Mutterseelen allein im Dunkeln sitzt, vergraben in eine digitale Welt, die er sich nach seinen eigenen Bedürfnissen zurechtbaut. Nein, sagt er, ein Freak sei er nicht. Die digitalen Vokabeln verwendet er trotzdem so selbstverständlich, wie Kinder Mama und Papa sagen. Skypen etwa, also das kostenlose Telefonieren übers Internet, oder Google Docs, das sind Online-Dokumente, an denen man gemeinsam arbeiten kann, egal von welchem Ort der Welt aus. E-Mails nennt er alt und klassisch. Ein gewöhnlicher Büroalltag mit klar geregelten Arbeitszeiten ist für Sebastian eine Horrorvision. Spätestens seit er vor 12 Jahren seinen Zivildienst absolviert hat, in einem Institut für Personalentwicklung.
Man musste 8 Stunden und 12 Minuten am Tag da sein. Ja, das Wichtige waren auch diese 12 Minuten. Man hatte eine vorgeschriebene Pausenzeit. Das, was man aus Stromberg oder ähnlichen Sachen kennt, Mahlzeit, 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 war da tatsächlich so verbreitet. Und das hat auch überhaupt niemand mehr hinterfragt. Man musste da sein, egal ob man was zu tun hat oder nicht. Das heißt, es fühlte sich wirklich so ein bisschen so an, wie das in der Endzeit der DDR gewesen sein muss, dass man Dinge produziert, die man dann auch wieder auseinandernimmt, um sie dann wieder zusammenzubauen und ähnliche Geschichten. Ich schließe natürlich nicht von dem Zivildienst auf die normale Arbeitswelt, aber es gibt auch so Umfragen, zum Beispiel von Bitkom oder so, die sagen, 80% der Leute wollen nicht jeden Tag im Büro sein müssen. Und eigentlich ist das so ein Anachronismus, der aus einer Zeit kommt, als es mit vielen, vielen Kosten verbunden war, einen Austausch, eine Kommunikation von Leuten, die an verschiedenen Orten sitzen, zu organisieren. Und eigentlich brauchen wir das heute nicht mehr. Deswegen ist dieses 8 Stunden ins Büro gehen eigentlich völlig überholt.
Wo er sich auffällt, um das zu tun, was man seine Arbeit nennen könnte, ist für Sebastian egal. Auch wann er arbeitet, kann er sich größtenteils selbstständig einteilen. 8 Stunden Arbeit, jeden Tag, 5-mal die Woche, das hält er schlicht für Blödsinn.
Und jeder weiß auch, dass niemand, kein einziger Mensch im Leben 8 Stunden am Tag, 5 Tage die Woche produktiv ist, sondern dass man natürlich auch in einem Büro Hochzeiten und Tiefzeiten hat. Und was wir versuchen, ist, das drumherum wegzukatten. Also zu sagen, es geht darum, Ergebnisse zu erzielen, es geht nicht darum, irgendwie einer Anwesenheitspflicht nachkommen zu müssen. Und dann kann man natürlich auch wesentlich produktiver und kreativer sein, wenn man weiß, dass man quasi auf den Punkt arbeitet und nicht seine Zeit totschlagen muss, in der man eigentlich viel sinnvollere Dinge machen könnte.
Nicht die Arbeitszeit sollte bezahlt werden, sagt Sebastian, sondern das Endprodukt der Arbeit. Wie viel Zeit man mit dem Prozess verbringt und wann und wo, das sollte jedem selbst überlassen werden.
Das ist eine Logik aus einem sehr speziellen Dienstleistungssektor heraus, aber das ist nicht die Realität eines Produktionsprozesses. Und ein reiner Konkurrenzkampf zwischen den einzelnen Arbeitskräften, die sich am Ende nur die Qualität ihres Produktes immer bezahlen lassen, würde ja das gesamte soziale Gefüge dieser Gesellschaft auseinandersprengen. Dann würden wir wirklich über eine andere Welt reden.
Sagt Jasmin Fahimi und streicht sich ihre langen, braunen Haare zurück. Die 41-Jährige arbeitet als Gewerkschaftssekretärin für die IG Bau, Chemie und Energie. Ein paar Schritte hinter ihrem Büro pressen riesige Walzwerkzeuge ein heißes Plastikgemisch auf das gewünschte Maß zusammen. Die Maschinen gleichen den riesigen, behäbigen Ungetümen der Industrialisierungszeit mit stählernen Rohren, die aus den Enden hervorragen und durch den Raum meandern, als wollten sie vollends von ihm Besitz ergreifen. Zahnräder greifen ineinander, es zischt und knarzt. Beschichtete Transportbänder werden hier hergestellt für die Automobilindustrie, für Chemiebetriebe, eigentlich für fast alle Branchen. Um solche Produkte herzustellen, müssen sich alle Arbeiter an einem Ort befinden, sagt Jasmin Fahimi, auch in 50 Jahren noch. Und das Ideal von 8 Stunden Schichtarbeit, das Sebastian sich nicht mehr vorstellen mag?
Was für ein Ideal von 8 Stunden? Wir reden über 2 verschiedene Dinge. Es gibt eine sozusagen Maximalarbeitszeit, die einerseits im Gesetz steht, und zwar aus gesundheitlichen Gründen, als Schutz der Arbeitskraft. Wir haben tariflich geregelte Arbeitszeiten. Und das ist nichts anderes, als die wahre Arbeit zu tauschen gegen ein Produkt, das sie herstellt. Das ist nichts anderes. Und insofern ist es ein fairer Vertrag zwischen Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Wie diese, wenn wir jetzt mal den 8-Stunden-Tag als Grundlage nehmen, wie die dann gestaltet sind, das ist sehr unterschiedlich. Und da sind wir schon lange jenseits davon, dass jemand from 9 till 5 arbeitet. Das macht doch heutzutage fast niemand mehr.
Flexible Gleitzeiten gäbe es da bei vielen, langfristige Arbeitszeitkonten und als neuesten Trend sogar Vertrauensarbeitszeiten, wo keiner mehr hinschaut, wann am Abend das Licht ausgeht oder ob es jemals an war. Der 8-Stunden-Tag, an dem pünktlich um 5 Uhr der Hammer fällt, noch schnell der Gummibaum gegossen wird und dann ab nach Hause, das sei ein Zerrbild, sagt sie. Aber
ich glaube, es gibt einen Großteil der Beschäftigten, die froh sind, dass es festgelegte Spielregeln sind, auf die sie sich verlassen können. Punkt. Es gibt viele Menschen, für die das in eine Riesenbelastung ausarten würde, sich jeden Tag neu organisieren zu müssen. Nicht umsonst diskutiert die digitale Bohemia ja darüber, wie sie die Vereinsamung ihres Arbeitsplatzes zu Hause auflösen können, indem sie sich in Hallenprojekten oder in eben Büro überall oder ähnliches organisieren können, um sozusagen anderen Problemen der Arbeit auch entgegenzusteuern.
Über die möglichen Fallstricke seiner Arbeitsauffassung hat Sebastian sich schon oft Gedanken gemacht. Das Hallenprojekt, von dem Jasmin Fahimi spricht, ist seine neueste Idee, sein Baby. Eine Art Arbeitsplatzbörse im Internet soll es werden, für Menschen, die genauso frei und ungebunden arbeiten wie er.
Wir wollen Orte schaffen, an denen man auf der einen Seite alle Vorteile von einem Büro hat, von einer Büroumgebung hat, Arbeitsmittel nutzen kann, die auch nicht selber mitbringen muss, sondern zum Beispiel Großbildschirme oder ähnliche Dinge einfach dastehen und man seinen Laptop dort andocken kann. Oder auf der anderen Seite die positiven Vorteile von einem Café, also nicht den Lärm und ähnliche Dinge, sondern die Kaffeemaschine, das Essen, dass jemand sich darum kümmert, dass man da versorgt ist, den Austausch mit anderen Leuten und so weiter.
Die Idee kam ihm 2007 auf dem Festival 9to5, das sich mit den Möglichkeiten neuer Arbeitswelten beschäftigt hat. 3 Tage lang lebten und arbeiteten die Teilnehmer da in einer großen Halle. Die Grenzen zwischen Arbeit und Freizeit waren quasi aufgehoben. Dieses Gefühl, dass Arbeit auch Spaß machen kann, wünsche er sich überall, sagt Sebastian. Doch dafür müsse sich vor allem eines ändern: das Verhältnis von Arbeit und Geld.
Ich glaube, dieses irgendeinen Job kriegen, um Geld zu verdienen, ist ein Grundfehler dieses Gesamtsystems einfach. Zumal jede Studie überall auf der Welt zum Thema Arbeit und Arbeitskraft und so weiter und so fort zeigt, dass Leute, die richtige Arbeit haben, die eine Arbeit haben, die sie gerne machen, wesentlich produktiver sind als die Leute, die von 9 to 5 mal eben das Gehirn an der Bürotür oder an der Fabriktür abgeben und darauf warten, dass der Gehaltscheck am Ende des Monats kommt. Ich glaube, das, was heute noch so ein Stammtischding ist, so nach dem Motto, ach ja, wir haben ja eh keinen Bock auf das, was wir machen, aber wir reißen unsere Zeit ab und so weiter und so fort, dass da auch zu einem Einstellungswandel kommen wird, dass man an so einer Stelle nicht mehr herzlich mitlacht und sagt, ja, so ist es ja bei uns auch, sondern dass man Leute entsetzt angucken wird und sagen wird, wie, du machst immer noch keinen Job, auf den du wirklich, wirklich Lust hast?
Den Berufsethos, den viele Arbeiter haben, sollte man nicht unterschätzen. Und das kann der Straßenarbeiter sein, das kann der Schlosser hier in so einem Unternehmen sein. Die sind stolz auf das, was sie machen. Und die machen das auch gerne.
Sagt Jasmin Fahimi und kann ihre Empörung kaum verbergen. Auch in der Old Economy trete der Einzelne zunehmend in den Blickpunkt. Versuche man viel, um die Lebenswünsche und Entwürfe der Mitarbeiter zu berücksichtigen. An einem DGB-Index für gute Arbeit hat die Gewerkschafterin bis vor kurzem mitgearbeitet. Dabei habe sich indes gezeigt, die Prioritäten unter den Beschäftigten sind eindeutig.
Natürlich sind die Top-Themen Einkommensfragen und Arbeitsplatzsicherheit. Weil das ist immer noch der Kern einer jeden Erwerbsarbeit, egal wie ich sie durchführe. Ob ich sie nun als befristet Beschäftigter, als Leiharbeitnehmer, als Freelancer, als Normalarbeiter, egal. Ich muss erstmal ja von irgendetwas leben. Ansonsten brauchen wir überhaupt nicht darüber zu reden, wie man eigentlich seinen Lebensentwurf und seine Lebenswünsche verwirklichen kann. Man braucht eine materielle Grundlage. Genauso wie jemand sagen kann, nee, ich gehe jetzt einfach davon aus, ich suche mir aus, was ich arbeite und dann gucke ich einfach, wie viel Geld ich damit verdiene. Wenn ich ein Problem kriege, überlege ich morgen, was ich anders mache. Genauso ist es ein berechtigter Anspruch zu sagen, nee, ich gucke erstmal, dass ich meine Sicherheiten habe und dann gucke ich, wie ich mich in der Arbeit entwickeln kann, dass ich das auch mit anderen Fragen übereinkriege. Und unser Job ist, bei den Massen von Arbeitsplätzen, die es eben gibt und die nicht als Freelancer organisierbar sind, weil Produktionsabläufe so nicht funktionieren können, da die Arbeitsprozesse und die Arbeitsbedingungen so zu gestalten und zu verbessern, dass wir diesen Ansprüchen näher kommen. Das ist unser Job.
Wenn Leute schlechte Arbeit machen, dann muss man ihnen helfen, dass es so ein bisschen erträglicher und ein bisschen besser wird. Alles sehr defizitorientiert. Aber es kommt nicht dieser Punkt zu sagen, nein, wir fangen es einfach komplett andersrum an. Wir sorgen dafür, dass Leute Jobs machen, auf die sie wirklich Lust haben. Wir sorgen dafür, dass das eine akzeptierte Einstellung ist, dass man sich nach Jobs erkundigt, zu denen man passt. Ja, das ist weggeht davon, Leute als irgendwie Tagelöhner zu begreifen, die irgendeinen Job machen, um Geld zu kriegen und eigentlich auch irgendeinen anderen machen könnten, der genauso unerträglich ist.
Also wer kann sich das wirklich aussuchen? Wer soll das sein? Das ist eine so kleine Schnittmenge, die kann nicht die Zukunft der Arbeit sein, nicht für die Massen. Irgendjemand muss ja die Laptops produzieren, mit dem der Freelancer arbeitet oder die Designerschuhe, die er trägt oder die Dienstleistung, die er in Anspruch nimmt, weil er seinen Wäscheservice und seinen Friseur und sein, Internet-Einkaufsbestellung und sonst irgendwem von irgendwem ja auch erledigt haben will, und zwar zu einem bestimmten Zeitpunkt. Und dazu bedarf es eben Arbeitsplätze, die natürlich auch diese Verlässlichkeit sicherstellen können. Das kann man nicht per Freelancer, der sich am Morgen überlegt, ob er heute Lust zur Arbeit hat oder nicht. Dann würden wir keine Verlässlichkeit mehr der Abarbeitung von Aufträgen haben.
Als Impulsgeber tauge die digitale Bohème auf jeden Fall, sagt Jasmin Fahimi. Mehr Flexibilisierung hat aber auch heute schon Einzug gehalten. In alle Bereiche der Arbeit, auch in der Old Economy. Die Vorstellung, dass es da noch alte Befehlsstrukturen gäbe, nennt sie totalen Quatsch. Flexible Arbeitszeiten seien inzwischen absoluter Usus in den Betrieben. Mit einer fast schon mythischen Befreiung von den Fesseln des Zwangs habe das in der Praxis jedoch oft wenig zu tun.
Das kann auch in unseren scheinbar so gut geregelten Arbeitsabläufen dazu führen, dass wir das Problem haben, dass ich sozusagen der Selbstausbeutung, ja, also wir kennen den Klassiker, gerade auch, sagen wir mal, höher qualifizierten Bereichen, die nicht streng nach Schichtplansystemen organisiert sind, sondern wo wir Gleitsysteme haben oder wo wir sogar Vertrauensarbeitszeiten haben. Da wird abends um 18 Uhr unten ausgestempelt und dann geht man wieder rauf ins Büro. Und zwar ohne jeglichen Arbeitsschutz. Und wenn mir dann, sage ich mal ganz blöd, der Drucker auf den Fuß fällt, dann habe ich Pech gehabt, dann zahlt keine Berufsgenossenschaft. Mal ganz abgesehen davon, dass ich dem Arbeitgeber jedes Jahr Tausende von Euro schenke und damit meinen eigenen Stundenlohn drücke, weil ich diese Stunden eben gar nicht mehr erfasse.
Und wenn wir alle zu Freelancern werden, die selbstständig aushandeln, welche Freiheiten sie haben, wie lange ihr Vertrag läuft? Die Gewerkschafterin schüttelt nur den Kopf. Die große Befreiung werde das nicht. Im Gegenteil. Schon heute sind 12% der Arbeitnehmer befristet beschäftigt. Der DGB-Index für gute Arbeit zeigt, wohin das oftmals führt. zu weniger Weiterbildung, weniger Aufstiegschancen und letztlich weniger Freiheit.
Und das heißt, sie sind offensichtlich in einer Situation, wo sie quasi erpressbarer sind und einfach auch andere schlechtere Arbeitsbedingungen akzeptieren müssen und hinnehmen müssen, sich vielleicht auch manchmal zu oft wegducken aus Angst und deswegen eben auch insgesamt in einer wesentlich schlechteren Arbeitssituation sind.
Alles sehr defizitorientiert, würde Sebastian jetzt wohl einwenden. Der erfolgreiche Selbstversuch seines Arbeitslebens bestärkt ihn darin, dass die Möglichkeiten seiner Vision die Gefahren weit überwiegen. Wer seinen Job wirklich gerne mache, für den seien selbst Arbeit und Freizeit keine Gegensätze mehr. Arbeiten könne man schließlich überall, sagt Sebastian, schwingt seine Laptoptasche über die Schulter und ist schon draußen in der Sonne.
Beim Hallenprojekt gibt es zum Beispiel einen sehr schönen Ort in Berlin, der heißt bei Max im Garten. Und der ist auch wirklich bei Max im Garten. Das heißt, man muss sich da vorher anmelden, weil Max natürlich auch nicht immer da ist. Aber wenn Max da ist, dann kann man da vorbeikommen und draußen bei ihm im Garten arbeiten. Das ist natürlich gerade für so einen Arbeitsort mitten in der Stadt eine super tolle Geschichte, weil man halt eben nicht bei Sonnenschein hinter irgendwelchen Bürowänden sitzt und weil man eben nicht einfach nur auf irgendeiner kleinen, klapprigen Parkbank sitzt, sondern man hat dann halt einen Tisch da draußen stehen und Stühle und die Kaffeemaschine ist trotz Natur nicht so weit weg. Das heißt, man ist eigentlich rundum versorgt mit Strom, WLAN und Kaffee und kann trotzdem angenehm arbeiten. Und na klar, wenn ich irgendwie Lust darauf habe, einfach irgendwie nur chillig im Park rumzusitzen, dann mache ich das auch mal. Aber das ist halt der große Vorteil. Dadurch, dass ich einfach mit meiner Arbeitssituation so suchen kann, wie ich sie gerne haben möchte, muss ich halt nicht extra in den Park gehen, um den Ausgleich zu irgendwie der unkomfortablen Arbeit zu haben und dann in den Park zu gehen, um irgendwie schön in der Natur zu sitzen, sondern ich kann halt beide Sachen auch verbinden.
Es ist der Running Gag seiner Freunde, erzählt Sebastian, dass er anscheinend gar nicht mehr wisse, dass man einen Laptop auch ausschalten kann. Im Standby ist er eigentlich immer. Auch nachts. Immer erreichbar sein, immer angeschaltet, immer on. Das klingt nach innerer Rastlosigkeit, nach permanenter Unruhe. Ganz im Gegenteil, sagt er.
Ich glaube, diese innere Unruhe hatte ich früher eigentlich eher, wenn ich nicht die ganze Zeit potenziell erreichbar war, weil dann war immer die Gefahr da so, ach, könnte ja sein, dass ausgerechnet jetzt mich jemand erreichen will. Für mich selbst ist das eigentlich eher so ein bisschen so, dadurch, dass ich die ganze Zeit on bin mit dem Rechner, muss ich das nicht geistig sein. Wenn man das in dem alten Verständnis von Arbeit sieht, dann klingt das so, ach, du arbeitest immer, aber eigentlich stimmt das in der Form nicht. Es ist nicht das klassische Arbeiten, was irgendwie losgelöst ist von allen anderen Sachen, die man sonst so macht, sondern es ist eher so, dass ich eigentlich immer daran interessiert bin, mit Leuten zu kommunizieren, neue Dinge irgendwie zu erfahren, Sachen in die Welt rauszutragen und eigentlich immer verbunden bin. Und während ich irgendwie immer verbunden bin, arbeite ich auch. Das heißt, ich erledige auch irgendwelche To-Dos, die entstehen, wenn man bestimmte Projekte macht oder ich mache halt ganz klassisch Texte fertig, Konzepte fertig. Und vielleicht wird man das ja in Zukunft auch gar nicht mehr Arbeit nennen, sondern wird ein anderes Wort dafür finden.
Die Arbeit der Zukunft stellt andere Anforderungen an den Einzelnen. Da sind sich die beiden einig. Selbstdisziplin wird immer mehr gefragt sein, auch das selbstbewusste Vertreten der eigenen Ansprüche, das Markieren der eigenen Grenzen inklusive. Das bewusste Nein-Sagen wird unverzichtbar, wenn der Chef ständige Einsatzbereitschaft fordert oder bei körperlichen und geistigen Reserven die rote Warnlampe leuchtet. Doch dann klaffen die Weltbilder der beiden auseinander. Hier die Gewerkschafterin, die vor allem die Gefahren einer völligen Individualisierung von Arbeit im Blick hat und dabei auf bestehende Abhängigkeiten verweist. Dort der digitale Bohemian, der vor allem die Chancen der Freiheit betont, dem ein neues Ideal vorschwebt, in dem Arbeit und Freizeit kein Gegensatz mehr sind und alle mit dem Laptop im Park liegen, arbeiten und frei haben zugleich. Ist das nicht ein paradiesischer Gedanke? Wenigstens ein ganz kleines bisschen?
Um Gottes Willen. Das halte ich für völligen Unsinn. Also natürlich sollte man nach Möglichkeit eine Arbeit machen, die einem Freude macht, die man gerne macht, wo man sich nicht jeden Morgen hinquälen muss. Aber es ist unbedingt notwendig, eben auch irgendwann mal den Laptop zuzumachen, das Handy auszumachen und einfach nur die schöne Sonne auf der grünen Wiese zu genießen. Und das muss ein Freelancer genauso wie ein Entwicklungsingenieur bei uns in der Industrie.
Einfach mal off sein. Sie hörten einen Beitrag von Marcel Heberlein. Und wenn Sie dann doch wieder mal online sind, dann können Sie sich auch diese Sendung als Podcast herunterladen unter www.radiobremen.de. Am Mikrofon verabschiedet sich Thorsten Janschek.